Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Franziska Giffey hat überraschend die Reißleine gezogen. Die Bundesfamilienministerin verzichtet auf das Tragen ihres Doktortitels. Die 42-Jährige reagiert damit auf Plagiatsvorwürfe und die erneute Prüfung ihrer Dissertation durch die Freie Universität. Es berichtet RBB-Landespolitikreporter Jan Menzel.
Der Arbeitstag der Ministerin verlief zumindest von außen betrachtet zunächst ganz normal. Franziska Giffey absolvierte sogar eine Pressekonferenz, wurde dort mit der schwelenden Plagiatsaffäre konfrontiert, wollte sich aber in der Sache nicht äußern.
Ich bitte Sie aus Respekt gegenüber meiner Universität auch zu respektieren, dass ich zuerst meiner Universität gegenüber Stellung nehme und dann gegenüber der Presse.
Kurz darauf war es dann soweit. Die Bundesfamilienministerin zieht die Reißleine. In einer schriftlichen Erklärung teilt Giffey mit, sie verzichte künftig darauf, ihren Doktortitel zu führen. Sie wolle Schaden von ihrer Familie und von der SPD abwenden. Gleichzeitig betont die 42-Jährige, sie habe ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst. Wer ich bin und was ich kann, ist nicht abhängig von diesem Titel, schreibt sie wörtlich. Aus ihrer Partei und dem oft vielstimmigen Berliner Landesverband kommen Respektsbekundungen, Solidaritätsadressen und viel Zuspruch. So auch vom stellvertretenden Landesvorsitzenden, Innensenator Andreas Geisel.
Und das ist jetzt eine kluge und souveräne Entscheidung, die sie dort getroffen hat, sich dieser Kritik und diesen Vorhaltungen und Unterstellungen, die damit verbunden waren, nicht weiter auszusetzen. Also ich zolle ihr da vollen Respekt.
Zurückhaltend reagieren die Koalitionspartner der SPD in Berlin, Grüne und Linke, aber auch die oppositionelle CDU bleibt verhalten. Offensiv kommentiert dagegen die AfD den Schritt Giffeys. Ihr wissenschaftspolitischer Sprecher Martin Trefzer fordert weitere Konsequenzen.
Frau Giffey ist nicht mehr tragbar als Bundesministerin, da steht sie im Wort. Da gilt das, was sie gesagt hat. Und es ist ja nicht so, dass der regierende Bürgermeister irgendwie niedriger taxiert wäre als eine Bundesministerin. Natürlich kommt sie dann auch als regierende Bürgermeisterin nicht mehr in Frage, ist ja vollkommen klar.
Giffey kann sich aber darauf berufen, dass die Freie Universität ihr den Titel nicht aberkannt hat, sondern sie von sich aus auf den Namenszusatz verzichtet. Als Bundesministerin will sie weiter im Amt bleiben und auch als Landesvorsitzende auf dem SPD-Parteitag Ende November, wie geplant, kandidieren.
Das war der Bericht von Jan Menzel. Dass Herbst und Winter immer auch die Zeit für Infekte sind, das ist hinlänglich bekannt, auch ohne Corona. Aber durch die vielen Corona-Neuinfektionen gerät so manch eine Hausarztpraxis an die Grenzen des Machbaren. Nicht alle kommen mit den vielen Tests hinterher. Und deshalb gibt es mit Beginn der nächsten Woche in der Potsdamer Metropolishalle das erste übergreifende Brandenburger Corona-Testzentrum. Es berichtet Amelie Ernst.
In seiner Praxis seien die Corona-Tests noch zu schaffen, sagt Andreas Schwag, Vorstandsmitglied der Kassenärztlichen Vereinigung. Doch manch einem Kollegen gehe es mittlerweile anders.
Wenn das von den Kollegen so gesehen wird, sind sie ab Montag in der Lage, Patienten über unser Servicetelefon in der KVBB uns zu melden. Und die Patienten werden wir dann antelefonieren und ihnen einen Termin für die Testung hier geben.
Spontane Tests ohne vorherigen Arztbesuch sind nicht möglich. Und auf das Testergebnis müssen Patientinnen und Patienten hier genauso lange warten wie anderswo. Denn auch die Labore arbeiten längst an der Belastungsgrenze.
Die Erfahrungen der letzten Zeit ergeben, dass die Wartezeit bis zu 72 Stunden bis zum Befundergebnis sein kann. Wer also bis dahin angerufen wird, hat einen positiven Befund. Wer keine Informationen bekommt, ist der Befund negativ.
Außerdem setzt die Kassenärztliche Vereinigung mittelfristig auf Schnelltests, um allen Anfragen gerecht zu werden. Auch Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher setzt einige Hoffnung in das neue Potsdamer Testzentrum. Schließlich sei die Entwicklung der Impfstoffe auf einem guten Weg und auch Corona-Impfzentren seien in Planung.
Das könnte ein strategisch wichtiger und günstiger Ort sein, aber ich werde jetzt nicht verkünden, dass das der Ort ist. Aber ich denke, wenn hier in einem Testzentrum auch Erfahrungen gesammelt werden zum Ablauf, zur Organisation, dann könnte das eine gute Blaupause sein für dann auch ein Impfzentrum.
Derzeit liefen Gespräche darüber, wer die Impfung zuerst erhalten müsse, auch zur Finanzierung der Impfdosen und dazu, wie man nach und nach auch in Brandenburg möglichst viele Menschen erreicht. Ein Impfzentrum werde nicht ausreichen, so die Ministerin.
Ich denke, ein zweiter Ort im Süden des Landes ist auch unabdingbar und von der Struktur des Landes ist es auf jeden Fall auch gerechtfertigt.
Denn je schneller möglichst viele Menschen geimpft würden, desto schneller könnten auch alle Corona-Beschränkungen wieder aufgehoben werden. Bis Jahresende sollen die Brandenburger Corona-Impfzentren startklar sein.
Amelie Ernst, die Zahl der Corona-Infektionen ist ja weiter gestiegen. Viele machen sich Sorgen. Wir berichten regelmäßig darüber, aber wir sind auch zuständig für die guten Nachrichten und die lautet in diesem Falle, eine Dame von Achtung, 106 Jahren aus Oranienburg hat die Covid-19-Infektion überstanden. Sie war eine Woche lang in den Oberhavelkliniken und jetzt ist sie wieder zu Hause. RBB-Reporterin Lisa Steger hat die ganze Geschichte.
Mit Bauchbeschwerden kam die 106-Jährige aus ihrem Pflegeheim ins Krankenhaus, sagt Chefarzt Harald Pannwitz. Zunächst wies nichts auf Corona hin, allerdings.
Wie das im Augenblick so ist, jeder bekommt einen Schnelltest und auch einen PCR-Test, wenn er aufgenommen wird. Und der Schnelltest war negativ, sodass wir uns erstmal eine gewisse Sicherheit gewogen haben. Aber dann kam kurz danach der PCR-Test, der war positiv. Und da wussten wir, die Patientin hat tatsächlich etwas atypischen Verlauf einer Covid-19-Infektion.
Die alte Dame hatte Glück, sagt der Internist. Sie hatte einen milderen Verlauf. Ein bisschen Sauerstoff habe die 106-Jährige bekommen. Beatmet werden musste sie nicht.
Wir haben versucht, die Bedingungen für sie einfach günstig zu gestalten. Und ihr eigenes Immunsystem hat es geschafft, das Virus so weit zurückzudrängen, dass sie wieder besser wurde.
Nach 3-4 Tagen in der Klinik ging es wieder bergauf.
Sie klarte etwas auf, sie sprach viel mehr mit uns als vorher. Das war erheblich beeinträchtigt gewesen, sodass wir sie dann nach 7 Tagen doch in vielleicht nicht völlig genesen, aber in deutlich besserem Allgemeinzustand wieder nach Hause lassen konnten.
In ihrem Pflegeheim ist die Seniorin weiterhin bettlägerig, aber wegen anderer Krankheiten, die sie schon länger plagen, nicht wegen Corona. Man kann hoffen, dass sie bald wieder im Rollstuhl umhergeschoben werden kann, sagt der Arzt. Derzeit ist die 106-Jährige noch isoliert, weil das Ergebnis des letzten Corona-Tests noch nicht übermittelt wurde.
Das Pflegeheim hat die Patientin trotzdem zurückgenommen, obwohl der letzte Test noch nicht da war, weil in diesem Pflegeheim ohnehin Covid-19-Patienten sind. Die Patientin kommt einzeln in ein Zimmer, sodass es für das Pflegeheim keine Rolle spielt, ob sie noch positiv ist oder nicht.
Ansteckungsgefahr besteht in dem Heim nicht, sagt Pannwitz. Die Pflegekräfte haben mittlerweile Erfahrung mit Corona und Schutzkleidung ist ausreichend vorhanden.
Die Geschichte erzählt von Lisa Steger. Die Antikorruptionsorganisation Transparency International hat sich in die Debatte um den Oder-Ausbau eingeschaltet. Der deutsche Ableger der Organisation vermutet die Zweckentfremdung öffentlicher Mittel und Interessenkonflikte einzelner Beteiligter. Worum es dabei konkret geht, berichtet RBB-Reporter Fred Pilarski.
1,80 Meter Tiefgang, das ist das Ziel der Ausbaumaßnahmen, die von polnischer Seite vorangetrieben werden. Die Oder soll tiefer und schneller werden. Offiziell für den Hochwasserschutz, damit Eisbrecher Eisbarrieren erreichen, hinter denen sich stromaufwärts das Wasser stauen kann. Für die Organisation Transparency International ist die Eisbrecher-Story ein fragwürdiges Konstrukt. Die neuesten Eisbrecher bräuchten gar nicht so viel Tiefgang, außerdem gäbe es für den Eisaufbruch andere technische Lösungen, sagt Deutschlands stellvertretender Transparency-Chef Karel Karlowitz-Mohn.
Es wird vorgegeben, dass der geplante Ausbau der Oder dem Hochwasserschutz dient. Das ist überhaupt nicht stichhaltig und tatsächlich geht es hier um wirtschaftliche Interessen.
Wirtschaftliche Interessen, das heißt Binnenschifffahrt. Daraus hat Polen in der Vergangenheit nie ein Hehl gemacht. Und auch auf deutscher Seite gibt es genügend Stimmen, die sich freuen, wenn so ganz nebenbei auch die Schifffahrt profitiert. Guido Nowak, Verkehrsreferent der IHK Ostbrandenburg.
Wenn dann Schiffe fahren, dann fahren die auch im klassischen Ost-West-Verkehr. Das finden wir gut, denn wir hoffen, dass auch mal nicht ganz so viel LKWs mehr auf die Straße kommen.
Transparency-Vizechef Mohn sieht den Hochwasserschutz als Trick, um einfacher an die Millionen von EU und Weltbank zu kommen. Zudem sieht er Interessenkonflikte von Beteiligten, nicht nur in Polen. Zum Beispiel bei Ex-Ministerpräsident Matthias Platzek, heute Aufsichtsratsvorsitzender beim später Papierhersteller Leipa.
Herr Platzek war also als Ministerpräsident damit direkt befasst und nach seinem Amt als Ministerpräsident ist er dann just zu der Firma auf deutscher Seite gewechselt in den Aufsichtsrat, die von einem solchen Ausbau der Oder profitieren würde.
Bislang war Matthias Platzek für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Tatsächlich aber ist er immer wieder als Kritiker des Oder-Ausbaus in Erscheinung getreten, zuletzt bei den Feiern zum 25. Jahrestag des Nationalparks Unteres Odertal. Der nämlich könnte bei einer Vertiefung der Oder erheblichen Schaden nehmen, fürchten zahlreiche Umweltverbände.
Die Lausitz soll die Produktion von Autobatterien in Europa voranbringen. Dafür will BASF am Standort Schwarzheide ein neues Kathodenwerk bauen. Eine der größten Investitionen am Standort in den zurückliegenden Jahrzehnten. Daten und der Grundstein ist schon mal gelegt, Sascha Erler.
150 neue Arbeitsplätze und beste Zukunftsaussichten verspricht die BASF bei der Grundsteinlegung. In 2 Jahren sollen in Schwarzheide Kathoden für Fahrzeugbatterien hergestellt werden. Und zwar deutlich umweltschonender, als das bisher der Standard ist. 30% weniger CO2-Ausstoß bei der Produktion verspricht die BASF. Und genau das braucht die geplante europäische Batterieproduktion, die Bund und EU mit Milliardenmitteln gerade aufbauen. Und Schwarzheide soll dabei ein wichtiger Baustein sein. Mit Zukunftsaussichten. Um den erwarteten Bedarf an Elektroautos bis 2030 zu decken, braucht es 10 solcher Fabriken, so die BASF.
Happy End am Berliner Breitscheidplatz. Mit 2 Tagen Verspätung ist er nun tatsächlich dort angekommen, wo er hin soll. Der große Weihnachtsbaum an der Gedächtniskirche, er hätte bereits geliefert werden sollen, nur der Schwertransporter, der kam nicht vom Fleck, weil zugeparkt. Jetzt aber.
Alles vorbereitet, alles gegurtet, die Strecke sind geplant, abgefahren die Strecke und dann kommt man nicht vorbei, weil Autos zu eng stehen. Naja, schön ist es nicht.
Sagt Lkw-Fahrer Mirko, der Mann, der den Baum vorgestern Nacht samt Polizeieskorte von Neuenhagen zum Breitscheidplatz fahren wollte. Aber da war kein Durchkommen. Die Falschparker abschleppen und später losfahren, das ging nicht, denn der Schwertransport braucht eine Sondergenehmigung. Und mitten am Tag mit dem 20 Meter großen Mammutbaum durch die Stadt fahren, das geht nicht, weil dann zu viel los ist auf den Straßen. So wurde der Transport und das Aufstellen erstmal auf unbekannte Zeit verschoben. Währenddessen lag der Baum, bereits verladen, noch immer vor dem Haus des Baumbesitzers, dem Schauspieler Jörg Gutzun. 4 Jahrzehnte ist der Mammutbaum in seinem Garten gewachsen. Dann war klar, der Baum wird zu groß und muss weg. An den Anblick von seinem Haus ohne Baum müsse er sich noch etwas gewöhnen. Aber etwas Gutes hat der leere Vorgarten auf jeden Fall.
Wir brauchen viel weniger Strom in allen Räumen, weil es viel heller geworden ist. Die Sonne kommt jetzt richtig ins Haus.
Kraftfahrer Mirko konnte den Mammutbaum von Jörg Gutzun auf seinem Laster bis zum Breitscheidplatz fahren. Dort wurde er am Stamm mit einer Kettensäge noch angespitzt wie ein Bleistift. Und dann direkt vor der Gedächtniskirche im Boden verankert.
Ende gut, alles gut. Der Baum ist dort, wo er hin soll. Das war der Bericht von Helena Dehler. Und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heine Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.